Kommen wir also zur zweiten Lektion, die Jakob uns ans Herz legt, wenn wir in der Spur bleiben, wenn wir unserer Bestimmung gerecht werden wollen. Höre auf den Herrn und zweitens nimm andere mit. Und die Art und Weise, wie er jetzt versucht, seine Frauen mitzunehmen, zeigt uns doch einiges, verrät uns einiges über sein Herz. Ab Vers 4, 31 ab Vers 4. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen. Da konnten sie also quasi abhörsicher miteinander sprechen. Und er sprach zu ihnen: Ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe, mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn 10-mal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Also offensichtlich hat er die Bedingungen dieses Deals später innerhalb dieser 6 Jahre immer noch mal wieder verändert, verschlechtert. Wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, also offensichtlich hat er dann nicht mehr gesagt Gesprenkelte, Gestreifte und Bunte, sondern dann war es nur noch eine Kategorie. Und ja, sagte er aber, Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Und dann berichtet er von einem Traum, den er hatte und wo ihm dieses nochmal bestätigt wurde. Also, das eine, was wir hier sehen: Jakob versucht, seine Frauen zu überzeugen. Ja, er versucht, sie für diesen Schritt zu gewinnen. Das ist nicht einfach nur so das apodiktische Dekret des Patriarchen, so diese Basta-Mentalität, also Frauen, morgen geht's los und ihr seid dabei und Schluss, aus und fragt nicht weiter. Und indem er sie zu überzeugen versucht und ihnen seine Gründe erklärt, gibt er sich selbst, so hat man den Eindruck, hier auch nochmal Rechenschaft. Also er geht es nochmal gründlich durch, er argumentiert das durch. So, das ist das eine. Er versucht, seine Frauen zu überzeugen. Dann das nächste. Er schildert dann zunächst dieses menschliche Problem, die ganze Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Ja, die aktuelle Ablehnung in Vers 5. Ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Also er kann mir nicht mehr gerade in die Augen sehen. Und das, obwohl er ihm so lange gedient hat, Vers 6. Ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe mit meiner ganzen Kraft. Und Vers 7 offensichtlich hat Laban also diese Vereinbarung immer wieder zu seinen Gunsten und zu Jakobs Ungunsten verändert und die Kategorien der Tiere, die ihm zustehen, immer enger definiert. Aber, und das ist das Dritte, was wir hier sehen, entscheidend, sagt Jakob, ist nicht, was euer Vater mit mir gemacht hat, sondern entscheidend ist, was Gott gemacht hat. Entscheidend ist, wie Gott diese ganze Situation gelenkt und genutzt hat. Schauen Sie, Vers 5. Da sagt er ganz deutlich, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und Vers 7. Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Und Vers 9, das Ergebnis. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Das ist die eigentliche Erklärung dafür, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Jakob erklärt seinen Lebensweg mit allen Irrungen und Wirrungen, die durch bestimmte Dinge passiert sind, die er nicht übersehen hat oder wo er auch schuldig geworden ist. Also Jakob erklärt seinen Lebensweg im Licht Gottes. Und er sagt, es ist im Letzten, und das haben wir heute Vormittag ja bei Dr. Solter schon so deutlich gesehen, es ist im Letzten alles nur so zu verstehen, dass Gott seine Hand im Spiel hatte und geführt hat. Das ist die einzige Erklärung. Und das ist das Gegenteil von Schönrednerei. Er blendet ja diese ganzen Feindseligkeiten und Schwierigkeiten und Ärgernisse, blendet er ja dabei überhaupt nicht aus. Aber durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch vollzieht Gott seinen Plan. Er ist der entscheidende Faktor in meiner Biografie. Und hier sehen wir wieder, wie stark, wie reflektiert Jakob mit der Realität des lebendigen Gottes rechnet. Das ist meines Erachtens ein Kennzeichen, das diesen Mann sehr stark bestimmt. Er ist der entscheidende Faktor. Und Charles Haddon Spurgeon hat das einmal so formuliert. Er sagt, also Zitat Spurgeon, Glaube ist geheiligter, gesunder Verstand. Glauben heißt, Gott zum größten Faktor in unserer Berechnung zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu rechnen. Es ist sehr, sehr klug formuliert. Spurgeon sagt, Glauben heißt, Gott zum größten Faktor in unserer Berechnung zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu rechnen. Also die Vorgänge so real wie möglich mit Gott verstehen. So real wie möglich mit Gott erklären. So real wie möglich davon auszugehen, dass er im Regiment sitzt, dass er die Situation sieht, dass er handelt, dass er unsere Wege führt. Und genau so sieht es Jakob hier. Also Jakob geht genau so vor, wie Spurgeon in diesem Zitat sagt. Er macht Gott zum größten Faktor in seiner Berechnung. Er sagt, euer Vater hat manches versucht, aber Gott hat es dann doch so kommen lassen. Und wenn Sie mit der Bibel leben, wenn Sie mit dem Gott der Bibel leben, dann sollen und dürfen Sie Ihren eigenen Lebensweg genau so verstehen. Es ist Gott, der handelt. Wir verstehen das Handeln oftmals nicht. Und wir haben das ja heute Vormittag so eindrücklich vor Augen geführt bekommen, dass Jakob oft auch nicht verstanden hat, warum die Situation gerade so war, wie sie war. Warum er manchmal so lange warten musste, warum er so viele Durststrecken auch ertragen musste. Aber Gott ist der größte Faktor. Und wenn unser Leben ihm gehört, dann dürfen wir auch vertrauen, dass er mit unserem Leben genauso verfährt. Und zur Bestätigung erklärt Jakob seinen beiden, also der Lea und der Rahel, dann noch diesen Traum. Also wie gesagt, damals gab es noch keine Bibel. Und Gott hat offensichtlich ihn so angesprochen, Vers 10, es geschah nämlich zu der Zeit, sagt Jakob, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen hoch aufhob und im Traum schaute. Und siehe, das ist etwas eigenartig auch der Traum, und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und checkig. Also das waren eben die, die ihm gehörten. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und checkig. Denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Also ich sorge für dich. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde getan hast. Also 20 Jahre vorher. Nun mach dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Hier gibt Gott ihm nochmal eine Deutung seiner Lage. Und schauen Sie, wie Gott sich vorstellt in Vers 13. Er sagt, ich bin der Gott von Bethel. Ich bin derselbe, der dich damals angesprochen hat, als du auf der Flucht von Esau warst. Ich bin der, vor dem du erschrocken bist, als du plötzlich etwas geahnt hast von meiner Realität und Heiligkeit. Aber ich sorge für dich und auch dieser Zuchterfolg geht auf mein Konto. Ich habe das gemacht, ich habe dafür gesorgt, dass viele Gescheckte und Gesprenkelte herausgekommen sind aus diesem ganzen Prozedere. Und ich habe dir meinen Segen geschenkt. Und dann dieser Satz, der ist so wunderbar. Am Ende von Vers 12, ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Und jetzt setzen Sie einfach mal für Laban irgendeinen anderen Namen ein, der Ihnen einfällt. Wenn Ihnen keiner einfällt, ist umso schöner. Aber ich habe alles gesehen, was dir NN oder XY antut. Ich habe es gesehen. Du musst nicht denken, dass das irgendwie untergegangen ist. Dass keiner nach dem fragt, was dir an Unrecht angetan wird. Dass du schutzlos allen möglichen Anfeindungen und Beschuldigungen und Beschimpfungen ausgesetzt bist. Ich habe es gesehen. Und Laban kann meinem Blick nicht entkommen. Und er kann meiner Hand nicht entkommen. Und deswegen musst du dir schon mal gar keine Sorgen machen. Ich habe alles gesehen, was er dir antut. Welch ein Trost. Das heißt nämlich, unsere Situation ist vor Gott voll im Blick. Und das lehrt Gottes Wort an ganz vielen Stellen, dass er uns sieht und dass er auch sieht, wenn uns Unrecht widerfährt oder wenn uns Leid zugefügt wird. Er sieht es und er macht das schon richtig. Und das sollte uns doch eine große innere Gelassenheit geben und auch eine starke Großzügigkeit. Gott sagt zum Beispiel in Jesaja 49, Vers 16, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Du bist voll im Blick, ich sehe alles, was mit dir los ist, und ich halte die Hand drüber. Derselbe Gott, der ihm den Reichtum geschenkt hat, derselbe Gott, der das Elend unter Laban gesehen hat, der mahnt ihn jetzt zum Aufbruch. Und was für eine Erleichterung muss das für Jakob gewesen sein, als seine Frauen offensichtlich spontan auf seine Erklärung reagieren. Und wie reagieren die? Die reagieren großartig. Vers 14. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, haben wir auch noch einen Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir nicht von ihm angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater jetzt genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf, lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele und er führte all sein Vieh weg und seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Paddan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan zu ziehen. Das Interessante ist, Vers 16, sie akzeptieren die geistliche Deutung. Wir wissen ja nicht viel über ihren geistlichen Zustand. Wir werden gleich bei Rahel noch was über deren geistlichen Zustand sehen. Aber sie akzeptieren seine geistliche Deutung. So tue du, was Gott dir gesagt hat. Sie stellen das nicht in Frage. Sie sagen nicht, ja, was hast du dir da möglicherweise eingebildet? Und auf was für eine risikoreiche Expedition willst du uns da mitnehmen? Nein, sie lassen sich überzeugen. Sie geben aktiv ihre Zustimmung. Sie sagen nicht so halbherzig oder schicksalsergeben, naja, okay, wenn du meinst, dann kommen wir eben mit. Ja, okay, wenn es eben gar nicht anders geht, dann müssen wir das wohl eben machen. Sondern sie stehen dahinter. Das war für Jakob eine so wichtige Unterstützung. Ihr Frauen, es ist für die Kämpfe eurer Männer wichtig, dass sie darin eure aktive Unterstützung haben. Dass sie darin eure engagierte, eure mitfühlende, eure solidarische Unterstützung haben. Das macht einen fundamentalen Unterschied aus. Ob eure Männer, wenn sie in wichtigen Projekten unterwegs sind, wenn sie wichtige Verantwortung tragen, wenn sie gefordert sind, ob sie den Eindruck haben, dass ihr das ertragt oder ob ihr das tragt, ob ihr es mittragt. Und in der Hinsicht muss ich sagen, ist Rahels und Leas Verhalten vorbildlich. Sie sagen nicht nur, naja, wenn es denn sein muss, dann machen wir es eben. Sie liefern sogar noch ein weiteres Argument. Das ist auch interessant. Vielleicht hat Ihnen das sowieso schon auf dem Herzen gelegen und Sie bedrückt und jetzt konnten Sie es mal endlich sagen. Aber wie dem auch sei, Sie liefern ein weiteres Argument und Sie bestätigen nämlich die Charakteranalyse, die Jakob für Ihren Vater vorgenommen hat. Sie sagen im Grunde, uns hat er auch übers Ohr gehauen. Er hat uns auch vorenthalten, was uns eigentlich zusteht. Indem er diesen Brautpreis, den du erarbeitet hast, den hätte er eigentlich für unsere Aussteuer gewissermaßen anlegen müssen. Das hat er auch für sich selbst verbraucht, hat uns nie was in der Hinsicht gegeben. Auf Deutsch, er hat seine elterliche Fürsorgepflicht nicht wahrgenommen, seine väterliche. Uns hält hier nichts mehr. Uns hält hier nichts mehr. Wir können dem zustimmen, was du sagst. Ja, natürlich, wir sind dabei. Das macht den beiden natürlich den Abschied leichter, dass ihr Verhältnis zum Vater schon in dieser Weise belastet ist. Es ist auch traurig. Aber für Jakob und für die Frauen selbst ist es die bessere Situation. Und sie sagen auch, ja, wenn du jetzt auf seine Kosten zu Reichtum gekommen bist, und ich meine, der hatte ja noch genug, der bleibt ja nicht als armer Mann zurück, dann ist das nur gerecht, dann steht uns das im Grunde genommen zu. Also diese Aussprache mit seinen Frauen wird für ihn ein starker Rückenwind. Und jetzt kann es losgehen. Also, wenn wir andere mitnehmen wollen auf dem uns von Gott bestimmten Weg. Und das ist auch für unsere Familien sehr wichtig. Aber überhaupt für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die in irgendeiner Weise mit uns verbunden sind, dann ist es wichtig, dass wir ihnen klar machen, es geht um Gott. Hier soll Gott handeln. Es geht um seinen Weg. Dass wir versuchen, sie zu gewinnen für Gottes Perspektive. Nicht als billige Rechtfertigung unserer Entscheidung, sondern ehrlich gemeint. Und so ist der Aufbruch schon mal geschafft. Aber jetzt kommen Widerstände. Die Heimkehr wird kein Selbstläufer. Und das ist die dritte Lektion, die uns Jakob ans Herz legt. Wenn du deiner Bestimmung folgen willst, dann höre auf den Herrn, nimm andere mit. indem du sie mit hineinnimmst in diese Perspektive Gottes. Also nimm sie mit im doppelten Sinne. Nimm sie mit auf deinen Weg und nimm sie mit in deine Sicht der Dinge. Und jetzt das Dritte, das gehört dazu, rechne mit Widerstand. Rechne mit Widerstand. Zunächst 19 bis 21, eilige Flucht und ein gefährlicher Diebstahl. Laban aber, 19, war weggegangen, um seine Schafe zu scheren. Und Rahel stahl die Teraphim, also diese Hausgötzen, die ihrem Vater gehörten. Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er machte sich auf, entfloh mit allem, was er hatte, und setzte über den Euphrat, also von Haran aus über den Euphrat, der verläuft ja so ein Arm des Euphrat, Richtung Israel, und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gilead zu. Also er nutzt jetzt die günstige Gelegenheit. Der ist gerade abgelenkt. Es war Schafschur, ein großes Fest, so März, April. Das nahmen die Hirten stark in Anspruch. Sie waren beschäftigt und er kann ausbüchsen. Günstige Gelegenheit, das erinnert mich daran, wenn ich das jetzt richtig datiere, wie der Bundestag im Sommer 2012 eine Lockerung des Datenschutzes ausgerechnet an jenem Abend beschlossen hat, als Deutschland bei der EM im Halbfinale gegen Italien spielte und dann auch noch ausschied. Also der Abend war doppelt schlimm. Aber man muss sich das mal überlegen. Die Nation ist konzentriert auf das Halbfinale. Ist ja auch ein nationales Ereignis. Und währenddessen beschließt der Bundestag doch sehr unerfreuliche Regelungen im Hinblick auf den Datenschutz, der weiter gelockert wird. Ja, aber so dass, nach diesem Prinzip ist Jakob jetzt hier vorgegangen, gesagt, die sind beschäftigt. Ich mache mich auf den Weg. Und Rahel lässt kurzerhand die Hausgötzen mitgehen, ohne dass Jakob davon weiß. Man kann viel darüber nachdenken, was das bedeutet. Es zeigt sicherlich einerseits den heidnischen Geist dieses Hauses. Es zeigt, wie ungeklärt die ganze Situation auch für Rahel noch war, geistlich. Sie wusste etwas von diesem Gott, aber es war noch sehr, sehr vieles offen und ungeklärt. Klammer auf, es zeigt aber auch Rahels beherzten Charakter. Sie hat nicht gesagt, jetzt nur schnell hier weg, sondern sie nimmt das Ding noch mit. Wir wissen nicht, was ihr Motiv war. Ja, diese Teraphim, die können möglicherweise Ahnengeister darstellen. Vielleicht hat sie, war das so ihr Aberglaube auch, dass sie dachte, auch, es ist besser, wenn sie dabei sind, wie man so ein Amulett mitnimmt. Solche Teraphim wurden manchmal zu Orakelzwecken verwendet, also dass man versuchte, die Zukunft zu befragen mit Hilfe dieses Mediums in Anführungsstrichen. Und es gibt auch Texte aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus, in denen berichtet wird, dass solche Teraphim dem, der sie besaß, ein Erbrecht zugestanden. Also vielleicht war auch das ein ökonomischer Gedanke, dass sie dachte, ich nehme jetzt mal den Hausgötzen mit. Und wenn der Vater dann gestorben ist, dann erbt Jakob meine ganze Sippe gleich noch mit. Das würde auch erklären, warum Laban dann alles tut, um diese Hausgötzen wiederzubekommen. Also, das bleibt offen. Und dieser Diebstahl, der sollte sich noch als gefährlich herausstellen, wie wir gleich sehen werden. Und als Laban dann nach 3 Tagen erfährt, was passiert ist, macht er sich sofort auf die Verfolgungsjagd. Das sind die Verse 22 bis 24, eine ausgebremste Verfolgungsjagd. Jetzt ist es ein Vorteil für Jakob, dass der diese andere Herde 3 Tagereisen weit in die andere Richtung verlegt hatte. Denn dadurch konnte er jetzt seine Truppe nicht so schnell auf den Jakob hetzen. Das erweist sich im Nachhinein, seine Gemeinheit von damals, als eine Hilfe für Jakob. Und ich denke, der Text will uns dadurch auch zeigen, Gott hält die Hand drüber. Wer weiß, wozu es gut ist? Gott weiß es. Und auch gemeine Aktionen deiner Gegner können von Gott so eingesetzt werden, dass es dir dient. Immerhin schafft Jakob es über den Euphrat in Richtung Bergland von Gilead. Das ist eine sehr allgemeine geografische Bezeichnung hier. Und der andere hetzt ihm hinterher, Vers 23, da nahm er seine Brüder, also seine Genossen, da mit der Laban, und jagte ihm nach 7 Tagereisen weit und er holte ihn ein auf dem Bergland von Gilead. Naja, klar, Jakob war sehr langsam unterwegs. Der große Tross, die Frauen, die Kinder, die Tiere, das viele Gepäck, der konnte nicht sehr viel Tempo machen. Und der andere war ihm schnell auf den Fersen. Und man kann das richtig sehen, diesem Bericht, wie der Abstand zwischen diesen beiden Reisegruppen immer kleiner wird. Und was die Machtmittel angeht, hat Jakob keine Chance. Also rechne mit Widerstand. Aber, Zitat von Spurgeon, rechne auch mit Gott. Und jetzt passiert wieder etwas Dramatisches. 24. Also Laban ist kurz davor, den Jakob einzuholen, zu schnappen, zu stellen. 24. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Das ist die Einschüchterung, die der jetzt braucht. Hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Also als Laban kurz davor ist, den aufmüpfigen Schwiegersohn wieder auf Normalmaß zurückzustutzen, da tritt Gott ihm selbst in den Weg. Und damit wird die bedrohliche Verfolgungsjagd schlagartig ausgebremst. Das ist interessant. Und Frey hat das wunderbar beschrieben. Er sagt, in dieser Nacht, also Helmut Frey, in dieser Nacht aber, die sich wie ein dunkler Graben zwischen ihn und seine sichere Beute legt, tritt der rätselhafte Gott, dessen Segensmacht Laban bisher hinter Jakob gespürt hat, Laban in den Weg und droht ihm mit seinem Fluch, falls er sich an seinem Eigentum Jakob vergreifen sollte. Also Frey sagt, es ist wie ein dunkler Graben, den Gott zwischen den Laban und den Jakob, der schon fast seine sichere Beute war, dazwischen liegt. Er schützt seinen Mann. Und ich denke, es sind besondere Stunden, wenn unsere Gegner spüren müssen, dass sie gegen Gott nicht ankommen. Und so haben das Gottes Kinder immer wieder erlebt in vielen unterschiedlichen Situationen, gerade Christen, die in verfolgten Situationen aushalten müssen, haben das auch immer wieder berichtet, wie sie das erlebt haben, dass Gott die Gegner ausgebremst hat. Das hat Gott nicht immer gemacht. Gott hat verfolgte Christen nicht immer vor Qual oder vor Ermordung bewahrt. Wir haben keine Garantie, dass er das macht. Aber er kann es tun, wenn er es für richtig hält und wenn es gut ist für uns. Und ich habe als Jugendlicher immer schon mit großer Begeisterung dieses Buch von Sergei Kurdakow gelesen, Vergib mir, Natascha. Vielleicht kennen das einige von Ihnen noch. In dem Sergei Kurdakow, ein ehemaliger KGB-Funktionär, berichtet, wie er Leiter einer Spezialeinheit des sowjetischen Geheimdienstes war, mit dem Auftrag, christliche Geheimversammlung aufzulösen, die Leute einzuschüchtern, gefangen zu nehmen. Und da berichtet er von der letzten Razzia, an der er teilgenommen hat in dieser Funktion, wie sie eindringen in eine christliche Versammlung und dort mit ihren Schlagstöcken brutal die Leute auseinandertreiben. Und Sergei Kurdakow erzählt dann von einer alten Frau, nahe einer Wand sah ich eine alte Frau, die Angst stand in ihrem Gesicht und ihre Lippen zitterten im Gebet. Ich konnte wegen des Lärms nicht hören, was sie sagte. Mehr aus Neugier als alles andere hörte ich aber für einige Sekunden zu, als es dann stiller wurde. Und da hörte ich die Worte, wie sie betete, oh Gott, vergib diesem jungen Mann, zeig ihm den wahren Weg, öffne seine Augen und hilf ihm, vergib ihm, oh Gott. Und Kurdakow sagt, ich begann meine Fassung zu verlieren. Warum betet sie nicht um Hilfe für sich, sondern für mich? Sie ist dabei, von mir erledigt zu werden. Und ich war wütend darüber, dass sie, ein Niemand, für mich, Sergei Kurdakow, den Führer der kommunistischen Jugendliga, betete. In einem Anfall von Wut packte ich meinen Stock fester und hatte die Absicht, ihn auf ihren Kopf niederzuschmettern. Ich wollte ihr einen Schlag versetzen, der sie töten würde. Ich holte aus. Doch plötzlich passierte die merkwürdigste Sache. Jemand ergriff mein Handgelenk und riss es zurück. Ein Schreck durchfuhr mich, denn es war schmerzhaft. Es war keine Einbildung. Es war ein Druck um mein Handgelenk. Ich dachte im ersten Moment, es sei einer der Gläubigen und wandte mich um ihn einen Schlag zu versetzen. Doch es war niemand da. Ich schaute hinter mich. Niemand konnte meinen Arm festgehalten haben. Und doch hatte mich jemand gepackt. Ich fühlte noch den Schmerz. Ich stand da wie unter Schock. Das Blut stieg mir zu Kopf. Mir wurde heiß. Entsetzen kam über mich. Und dann vergaß ich alles. Ich ließ meinen Knüppel fallen und rannte nach draußen. Das Blut raste in meinem Kopf und Tränen begannen über mein Gesicht zu strömen. Seit ich 4 Jahre alt war, hatte ich, soweit ich mich erinnern konnte, nur ein einziges Mal geweint. Weinen war ein Zeichen von Schwäche. Doch jetzt, als ich vor dem unfassbaren Ereignis weglief, weinte ich. Das ist nicht geschehen im 2. Jahrtausend vor Christus, sondern das ist geschehen in unserer Zeit. Und das ist das Prinzip. Gott fesselt die Gegner seiner Leute, bevor sie etwas tun können, was dem Willen Gottes widerspricht. Als die Männer dann aufeinandertreffen, Jakob und Laban, weiß Jakob noch nicht, was Laban widerfahren ist. Und gut, der Onkel tritt noch ziemlich dreist auf nach außen hin, 25 bis 31, Vorwürfe eines Heuchlers. 25, Als nun Laban den Jakob einholte, hatte Jakob sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern sein Zelt auf dem Bergland von Gilead auf. Und Laban sprach zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter entführt hast, als wären sie Kriegsgefangene? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich mit Freuden begleitet, mit Gesang, mit Tamburin und Lautenspiel. Ist doch schön, wie ironisch die Bibel auch berichtet. Du hast mich nicht einmal meine Söhne und Töchter küssen lassen. Da hast du töricht gehandelt. Es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Hause deines Vaters. Aber warum hast du meine Götter gestohlen? Es ist interessant, wie realistisch hier der Bericht uns informiert. Also erstmal unterstellt er dem Jakob, der hätte seine Töchter gegen deren Willen entführt, so als wären sie noch das Eigentum des Vaters, auch eigentümliches Selbstverständnis. Und dann heuchelt er Zuneigung und Wohlwollen. Leute, ich hätte euch gern ein rauschendes Abschiedsfest gegeben. Ich hätte die größte Blaskapelle und den besten Jugendchor auftreten lassen, um euch nochmal so richtig den Abschied schwer zu machen. Und dann spielt er den fürsorglichen Großvater und Vater, ich hätte euch doch nochmal küssen wollen und nochmal an mein Herz drücken. Bedenken Sie die Informationen, die Lea und Rahel dem Jakob gegeben haben in Vers 14 und 15. Tja, und dann? Und das zeigt, dass er sich offensichtlich doch nicht ganz in der Gewalt hat. Dann macht er möglicherweise in seinem Zorn und in dem Ärger über seine Ohnmacht ein offenherziges Zugeständnis, was aus taktischen Gründen ganz unklug ist. Er muss nämlich zugeben, dass er gegen Gottes Schutz für Jakob nichts ausrichten kann. Also das hätte ich jetzt an Labans Stelle nicht so offen gesagt, aber das ist ihm wahrscheinlich in dieser ganzen Tirade dann doch noch entfahren irgendwie. Ja, es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun, und dann gibt er klein bei, aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich reden kannst. Und wissen Sie, wenn die Gegner erkennen, dass ihnen die Hände gebunden sind, was bleibt ihnen dann noch übrig? Spott. Das ist das Einzige, was ihm hier noch bleibt. Es bleibt ihm noch übrig, ein bisschen zu spotten, ja, nach dem Motto, dich hat wohl plötzlich das Heimweh erfasst. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters. Also wenn jemandem die Argumente ausgehen, dann wird er in der Regel gemein oder beleidigend oder einfach nur höhnisch. Aber interessant, wie er das hier miteinander verknüpft. Okay, du hast Heimweh, aber bitteschön, was hat dein Heimweh mit meinen Göttern zu tun? Mir kommt Laban hier so vor wie ein Kriminalkommissar, kurz bevor er die entscheidende Frage stellt. Ja, so nach dem Motto, jetzt habe ich dich gleich. Du kannst hier sagen, was du willst, Heimweh und Rückreise, aber warum nimmst du mir dann die Götzen weg? Und man fragt sich, ob hier bei der Suche nach den Hausgötzen mehr das materialistische Herz von Laban schlägt oder eher das religiöse. Also ob er hier als Homo religiosus oder eher als Homo economicus redet. Ja, jedenfalls, naja klar, es hing ja mit dem Erbe zusammen, möglicherweise. Und da hat er gedacht, wenn der jetzt den Hausgötzen hat, einen Anspruch auf mein Erbe, wer weiß, was da alles noch auf uns zukommt. Und Jakob antwortet ihm frank und frei, Vers 31, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Töchter entreißen. Da steht im Hebräischen ein ganz starkes, ein ganz kräftiges Wort. Gazal, glaube ich. Und das heißt, also jemandem gewaltsam etwas wegnehmen. Und das macht nochmal deutlich, dass Jakob schon Respekt und Sorge hatte. Allerdings im Hinblick auf diese Teraphim hat er ein absolut reines Gewissen und er dokumentiert das, indem er sagt, bitteschön such und der, bei dem du es findest, der sei des Todes schuldig, weil er sich so sicher ist, dass da nichts zu finden wäre. Das zeigt sein gutes Gewissen. Er sagt, schaut euch um, ihr könnt überall reingucken, wir haben nichts zu verbergen. Wir wissen natürlich in dem Fall schon mehr als Jakob, aber deswegen halten wir den Atem an, sagt er, hoffentlich findet er nichts. Das ist eigentlich eine bedrohliche Situation. Aber Gott benutzt diese bedrohliche Situation, um seine grenzenlose Überlegenheit gegenüber all den Götzen deutlich zu machen. Und das ist die vierte Lektion, die wir lernen. Viertens, verlass dich auf Gottes Überlegenheit. Wenn du deiner Bestimmung gerecht werden willst, verlass dich auf Gottes Überlegenheit. Und das wird jetzt sehr deutlich in den Versen 32 bis 35, ein vermisster und verspotteter Götze. Jakob sagt also, kannst dich gerne umgucken. Was aber deine Götter anbetrifft, derjenige, bei dem du sie findest, soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder, also dieser Begleitleute, die du hier mitgebracht hast, sieh dir alles an, was bei mir ist und nimm es dir. Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Zelt der beiden Mägde, fand aber nichts. Und von Leas Zelt ging er in Rahels Zelt. Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Und Laban durchsuchte das ganze Zelt. Wir sehen ihn richtig kramen in den Taschen und Tüten, fand sie aber nicht. Da sprach sie, also Rahel, zu ihrem Vater, mein Herr möge nicht so grimmig dreinsehen, weil ich vor dir nicht aufstehen kann. Also sie sitzt da auf dem Kamel. Es geht mir eben nach der Weise der Frauen. Er aber suchte eifrig und fand die Teraphim nicht. Was für eine lebhafte Situationsbeschreibung. Ja, jetzt ist es erstmal an Jakob zu spotten. Er sagt, such doch deine Götter. Und angesichts des lebendigen Gottes, den er kannte, musste ihm das lächerlich vorkommen, was sein Schwiegervater hier veranstaltete. Was sind das für Götter, die ich in den letzten Winkeln eines Zeltes suchen muss? Und Vers 33, das ist Absicht. Das ist mit Absicht so geschrieben, um das deutlich zu machen. Seht die Machtlosigkeit der Götzen. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Macht doch keine Zugeständnisse ihnen gegenüber. Und dann ging er in Labans Zelt, Jakobs Zelt. Und dann Vers 34, dieser Schwenk der Kamera zu Rahel. Und man kann sich das richtig vorstellen, wie sie sich da dreist und trickreich einfach auf die Götter draufsetzt. Ich muss sagen, in dieser Situation offenbart sie eine wirklich verblüffende Nervenstärke. Heute würde man wahrscheinlich von Coolness sprechen. Der Jakob wusste schon, warum er sie mochte. Und dann Vers 35. Und da sagt sie zu ihrem Vater, mein Herr möge nicht so grimmig dreinsehen. Also, das ist auch, ich muss sagen, das ist schon ungeheuerlich, ja? Anstatt jetzt ängstlich abzuwarten, hoffentlich wird das nicht entdeckt, ergreift sie einfach dreist die Initiative, so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, und sagt, Papa, du brauchst mich gar nicht so grimmig anzuschauen. Denn mir geht's eben nach der Weise der Frauen. Also es ist eben die Umschreibung des medizinischen Befundes. Und also so viel Verschlagenheit, so viel Chuzpe traut Laban seiner Tochter dann doch nicht zu. Und er sagt, okay, bleib sitzen, Mädchen, aber er sucht an den anderen Stellen weiter. Ne? Und mit dieser Aktion zeigt uns Gottes Wort, wie sich die Götzenanbeter der Lächerlichkeit preisgeben. Sie hoffen auf Götzen, die ihrerseits so schwächlich sind, dass sie sich nicht wehren können, wenn eine Frau sich einfach draufsetzt. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, ja? Das sind Götter, die packt man in einen Kamelsattel. Und einige hundert Jahre später hat Gott ja dann durch Mose die Reinigungsgesetze eingeführt. Aus symbolischen und aus pädagogischen Gründen. Und jetzt hören Sie mal, was im 3. Mose 15, Vers 20 über eine Frau steht, wenn sie eben diese spezielle Zeit hat im Monat. Dann wird gesagt, und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein sein. Und worauf sie sitzt, wird unrein sein. 3. Mose 15, Vers 20. Und spätere Leser, die dann beide Texte vor sich hatten, also 1. Mose 31 und 3. Mose 15, die konnten umso deutlicher die Ironie dieser Situation nachvollziehen. Gottes Wort redet sehr deutlich, sehr deutlich. Und Jakob holt seine Leute raus. Raus aus diesem Sumpf, in dem dieses Gedankengut gedeihen konnte. Rahel hängt noch irgendwie dran. Und doch diese Hilflosigkeit, sie muss einiges kapiert haben in dieser Situation. Wir werden morgen noch sehen, dass dieses Kapieren dann auch seine Grenzen hatte. Aber das gilt nicht nur für die religiösen Götzen im engeren Sinne. Es gilt auch für alle ideologischen Götzen im weiteren Sinne. Ideologien sind Götzen. Götzen, von denen Menschen Heil und Rettung erwarten, obwohl das in den meisten Fällen ganz irrational ist. Ja? Und das gilt etwa auch für die Götzen, von denen sich Europa eine Rettung aus seinen Krisen erhofft. Man hat den Gottesbezug aus der europäischen Verfassung gestrichen. Man arbeitet dran, auch in Europa die Schöpfungsordnung Gottes martialisch zu zerstören. Man arbeitet gezielt dran mit allen möglichen Antidiskriminierungsmethoden, Gottes Schöpfungsordnung, Gottes Werte, Gottes Gebote zu pulverisieren und jene einzuschüchtern, die es wagen, für diese Gebote noch ihre Stimme zu erheben. Und man glaubt stattdessen an Götzen. Man glaubt an das Einheitsideal. Man glaubt an die humanistische Toleranz. Man glaubt an die Gutwilligkeit der Gutmenschen. Man glaubt an die heilsame Wirkung zentraler Kontrolle. Man glaubt daran, dass diejenigen, die diese Machtmittel haben, sie natürlich niemals missbrauchen werden. Man glaubt und glaubt und glaubt. Und die Bibel beschreibt sehr plastisch, wohin all diese Versuche führen werden, die Menschheit ohne Gott vor einer Katastrophe zu retten. Und wohin all diese Versuche führen werden, die Wahrheit Gottes systematisch in ihr Gegenteil zu verkehren. Die Götzen sind hilflos. Und das ist der Ertrag aus dieser Situation, den die Bibel uns vor Augen führt, die krasse Hilflosigkeit der Götzen. Und zugleich wirkt die unbewiesene Beschuldigung Labans wie ein Sprungbrett für Jakob. Er nutzt nämlich jetzt diesen vermeintlich unberechtigten Vorwurf, Klammer auf, der ja gar nicht so unberechtigt war, aber das wusste Jakob nicht. Er nutzt die Situation, um entschlossen zum Gegenangriff überzugehen, und jetzt kommt 36 bis 42, Jakobs Abrechnung und Bilanz. Jakobs Abrechnung und Bilanz. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Also jetzt geht er gewissermaßen in die Offensive. Und wir lesen mal diese nächsten Verse. Er wurde zornig und stritt mit Laban, und Jakob antwortete und sprach zu ihm: Was habe ich verbrochen, was habe ich gesündigt, dass du mir so hitzig nachgejagt bist? Da du nun allen meinen Hausrat durchstöbert hast, also jetzt wird er mal ironisch, was hast du nun von all deinem Hausrat bei mir gefunden? Leg es hier vor meine und deine Brüder, damit sie schlichten zwischen uns. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Mutterschaf und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt. Und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es selbst ersetzen. Du hast von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. Es ging mir so. Am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost. Und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Hause gedient. 14 Jahre um deine beiden Töchter, 6 Jahre dann nochmal um deine Schafe. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams, der den Isaak fürchtet, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände gesehen. Und er hat gestern Nacht Recht gesprochen. Also gestern Nacht, als er dich bremste. Das ist ein beeindruckendes Statement an dieser Stelle. Jetzt stellt Jakob den Laban. Und er macht damit auch deutlich, dass diese ganzen zartfühlenden Absichten, die er da eben geäußert hatte, Heuchelei sind, Makulatur. Und die Anklagen sind nicht bewiesen. Für Jakob gilt, dass es gerade noch mal gut gegangen, zumal er ja besten Gewissens gehandelt hat. Das heißt übrigens auch, Gott kann uns vor Folgen schützen, die durch fremde Schuld eigentlich logisch wären. Manchmal schützt Gott uns auch vor Folgen, die durch unsere eigene Schuld logisch wären. Aber Gott schützt ihn jetzt. Das war nicht richtig von Rahel, aber er schützt ihn. Und Jakob unterstreicht noch mal seine eigene Integrität, das liest sich wie ein Rechenschaftsbericht seiner Hirtentätigkeit. Vers 38, er hat sich nicht bereichert, er hat nicht schlampig gearbeitet. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Vers 39, das ist interessant, die Formulierung, was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Also es gab diesen Rechtsgrundsatz, dass wenn ein Hirte das zerrissene Schaf dem Besitzer präsentierte, er es nicht ersetzen musste. Das war ein Grundsatz offensichtlich. Das heißt, wenn es quasi ein Unfall wegen eines wilden Tieres war und nicht der Unachtsamkeit des Hirten geschuldet, dann konnte er zum Beweis dieses Tier präsentieren und er musste es nicht selbst ersetzen. Und offensichtlich hatte Laban diese Regelung außer Kraft gesetzt. Und Jakob sagt ihm, ich habe das nicht so gemacht, ich habe es dir immer ersetzt, selbst wenn ich es nicht hätte ersetzen müssen. Der hat harte und unbequeme Arbeitsbedingungen akzeptiert, er hat auf viel Nachtschlaf verzichtet. Und er hat 2 Jahrzehnte unter diesen Bedingungen ausgehalten. Er hat 14 Jahre um die beiden Töchter gedient, trotz dieses Betrugs mit Lea und Rahel. Er hat 6 Jahre weiter die Schafe betreut, trotz der ständig verschlechterten Vertragsbedingungen, die Laban immer wieder willkürlich verändert hat. Und damit beweist Jakob Laban, du hast gegenüber meiner Person kein moralisches und kein irgendwie sonst geartetes Recht. Du bist völlig im Unrecht. Ich schulde dir nichts. Ich gehe guten Gewissens und erhobenen Hauptes. Ich bin integer vorgegangen in dem, was ich tat. Und es ist sehr interessant, wie Jakob das Ganze dann beschließt. Wie sagt er zum Laban? Sagt er, du, Jakob, das ist jetzt die ausgleichende Gerechtigkeit des Schicksals. Du hast mich übers Ohr gehauen und es hat nicht funktioniert. Oder sagt er, Laban, das ist der Beweis meiner intellektuellen und strategischen Überlegenheit gegenüber deiner kurzatmigen Taktiererei. Nein, das sagt er auch nicht. Vers 42. Der Gott meines Vaters ist für mich gewesen, sagt er. Und wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, wenn es einen Grund gibt, Laban, dass ich dir jetzt nicht mehr ausgeliefert bin, wenn es einen Grund dafür gibt, dass ich jetzt für meine Familie sorgen kann, dass ich jetzt in meine Heimat zurückgehen kann, dass ich jetzt wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen kann, dann ist es dieser eine Grund. Gott ist für mich. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit allem, was wir gerade über die Götzen Labans gesehen haben. Dieser Gott ist nicht irgendeine anonyme Macht. Dieser Gott ist nicht irgendein lebloser Gegenstand, auf den man aufpassen muss wie ein Schmuckstück. Oder Rahel hätte noch einen Gedanken hinzugefügt, den man ungestraft in eine Satteltasche reinstopfen kann. Sondern dieser Gott ist der Gott meines Vaters, der Gott meines Großvaters. Es ist der Gott, der seine Wirklichkeit schon vielfach in der Geschichte bewiesen hat. Es ist der Gott, vor dem man Ehrfurcht haben muss, weil er eingreift, der Schrecken Isaaks. Es ist der Gott, auf den man sich verlassen kann, weil er seine Schützlinge nicht im Stich lässt. Und es ist der Gott, der für das Recht der Seinen sorgt und der das Leiden der Seinen sieht. Das ist ein eindrückliches Kapitel der Gotteslehre, das Jakob hier entfaltet. Und da sehen wir, er hat doch eine ganze Menge schon von Gott verstanden. Er hat noch nicht den ganzen Heilsweg umfassend verstanden. Er hat von dem persönlichen Gott, den er fürchtet und ehrt und auch liebt, das merkt man hier auch, hat er viel verstanden. Und Jakob sagt dir, dieser Gott ist die größte Realität, die es gibt. Und lieber Laban, wenn es für mein Leben und für das Leben meiner Familie auf irgendetwas ankommt, dann darauf. Dieser heilige, mächtige, unbesiegbare Gott ist für mich. Und hier nimmt Jakob eine Formel vorweg, die dann später von den Reformatoren im 16. Jahrhundert nochmal berühmt gemacht wurde, die das im Neuen Testament gefunden haben. Und diese Formel lautet, die hat Kirchengeschichte geschrieben, Theologiegeschichte geschrieben, diese Formel lautet pro me. Das pro me der Reformation. Gott ist für mich. Pro me. Hier steht das pro me, natürlich im Hebräischen, nicht lateinisch, aber das ist die Formel. Ist Gott für mich, sagt Paul Gerhardt, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Und was Jakob zu dem Zeitpunkt noch nicht vollständig verstanden hat, und das wird er ein Stück weit besser verstehen im nächsten Kapitel heute Abend. Gottes Prome ist nicht nur die Basis meines irdischen Lebens, sondern Gottes Prome ist erst recht die Basis meines ewigen Lebens. Und Gottes Prome beschützt mich nicht nur gegenüber den Labans dieser Welt, sondern Gottes Prome beschützt mich vor allem vor dem heiligen, gerechten Zorn des lebendigen Gottes, den ich aufgrund meiner Sünde verdient hätte. Gott ist für mich. Und ihr Lieben, das ist der wichtigste Punkt, wenn wir unsere Bestimmung für dieses eine Leben folgen wollen, dass wir uns auf Gottes Überlegenheit verlassen. Und dass wir uns auf die Überlegenheit eines lebendigen Gottes verlassen, der für uns ist. Und dessen Prome für uns einen Namen bekommen hat, Jesus Christus. Jesus heißt Gott rettet. Jesus heißt Gott ist für mich. In Jesus ist Gott Prome. Verlass dich auf Gottes Überlegenheit. Und sieh diesen Kontrast zwischen den erbärmlichen Götzen Labans und dem erbarmenden Gott Jakobs. Und damit ist die Sache entschieden. Was jetzt noch von Laban kommt, ist nicht mehr als ein müder Versuch, das eigene Gesicht zu wahren. Ja, es ist so ein typisches Rückzugsgerede hier. 43, Laban antwortet und sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder und die Herren sind meine Herren und alles, was du siehst, gehört mir. Doch, was kann ich heute diesen meinen Töchtern tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Und damit lernen wir eine letzte Lektion von Jakob. Die soll hier am Schluss stehen. Eine letzte Lektion, was es bedeutet, der einen Bestimmung zu folgen, die Gott mit uns vorhat. Und das ist fünftens, erfahre, wie Gott dich stark macht. Erfahre, wie Gott dich stark macht. Ein hilfloser Gegner. Das ist nicht mehr als das Schreien der Kinder im Walde. Ja? Laban behauptet einen vermeintlichen Besitz, den er rechtlich nicht rechtfertigen und schon gar nicht durchsetzen kann. Ja, sagt man, sind meine Kinder, meine gehört eigentlich alles mir, aber okay, sei es drum, ich will mal nicht so streng sein. Ja, dann setzt er wieder die Maske des Großherzigen auf, ich kann nichts gegen meine Kinder und meine Enkelchen machen. Dieses Verhalten wäre wenige Wochen vorher noch völlig undenkbar gewesen, völlig undenkbar. Der hätte gesagt, hier, du kommst jetzt zurück und hältst den Mund und sonst kommst du in den Kerker. Und er bittet jetzt Jakob um einen Bund, um ein politisches Abkommen, um sicherzustellen, dass der Schwiegersohn ihn nicht mehr gefährden kann. Denken Sie mal an die früheren Arbeitsverträge. Die hat er willkürlich nach Gusto, nach Lust und Laune umgeschrieben. Und jetzt bittet der Laban den Jakob und sagt, lass uns doch einen Bund machen. Das ist erstaunlich. Und deswegen 45 bis 52 Vertrag auf Augenhöhe. So viel hat sich verändert. Das Kräfteverhältnis zwischen den beiden hat sich völlig umgekehrt. Jakob ist nicht mehr der geduldete Schwiegersohn, der ausgenutzte Neffe, der schlecht bezahlte Viehhirte, sondern er ist jetzt ein gleichberechtigter Vertragspartner. Ein Bund auf Augenhöhe. Und Laban muss ihn respektieren, weil Gott es so bewirkt hat. Und eigentlich, wenn wir genau hingucken, ist Jakob längst der Stärkere von beiden. Und er weiß warum. Gott ist für mich. Gott hat das Kräfteverhältnis umgedreht. Erfahre, wie Gott dich stark macht. Und Jakob braucht diesen Vertrag nicht unbedingt, aber er hat keinen Nachteil davon und er erklärt sich dann bereit, diesen gegenseitigen Nicht-Angriffspakt hier zu beschließen. Und Laban will auch noch reinhaben, dass der seine Töchter gut behandelt. Das war für Jakob sowieso klar. Und als Urkunden stellen die beiden dann unter Zeugen dort ihre Gedenksteine hin und häufen einen symbolischen Steinhaufen auf. Ähnlich wie heute wird der Vertrag zweisprachig geschlossen. Also Aramäisch für Laban und Hebräisch für Jakob. Laban nennt diesen Stein Jegar Sahaduta und Jakob nennt ihn Gat Galed, das heißt jeweils Steinhaufen des Zeugnisses. Und dann ist interessant, dann stellen sie dann noch eine weitere Stele auf und die nennen sie Mitzpah. Mitzpah, das heißt so viel wie Wachturm, also nicht wie dieser Wachturm, sondern also richtiger Wachturm oder Warte oder Wacht. Und ausgerechnet Laban will das. Ausgerechnet Laban will das. Warum? Und ausgerechnet Laban beruft sich dran drauf. Er sagt, der Herr, also Jahwe, wache zwischen dir und mir, wenn wir auseinandergegangen sind, dass wir uns auch dran halten. Laban sagt, dass Jahwe zwischen über den beiden wachen soll. Warum? Weil er Angst hat. Und weil Laban ahnt, der Einzige, der in der Lage ist, Jakob zu bremsen. Und der Einzige, der in der Lage ist, folglich auch Laban vor Jakob zu schützen. Das ist der Gott, der den Jakob so stark gemacht hat. Verstehen Sie? Aus fast jedem Halbsatz wird deutlich die Stärke, die Gott diesem Jakob geschenkt hat. Und wie das seine Gegner merken müssen. Es ist faszinierend, wie Gottes Wort das hier auf den Punkt bringt. Und das heißt, selbst Laban kann sich der Wirklichkeit und Macht Gottes nicht entziehen. Er kann das nicht leugnen, wie Sergei Kurdakow Gottes Macht nicht mehr leugnen konnte. Aber Laban zieht nicht die richtigen Schlüsse daraus. Er ist nicht bereit, sein Leben diesem Gott ganz anzuvertrauen. Er will ihn schon gern dabei haben in seinem religiösen Repertoire, aber er will nicht sein Leben auf diese eine Karte setzen. Er will nicht sein Leben in diese einzig starken Hände geben. Und das erkennen wir an seiner ängstlichen Suche nach den Hausgötzen. Und wir erkennen es an der Schlussformel, mit der Laban diesen gemeinsamen Vertrag unterschreibt. Schauen Sie mal hin am Ende, 53. Wie unterschreibt Laban den Vertrag? Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns. Wörtlich muss man das eigentlich im Plural übersetzen. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein, der Gott je ihres Stammvaters. Das ist bei Menge so richtig übersetzt. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein. Zwei verschiedene Götter. Also Laban geht von mindestens zwei verschiedenen Göttern aus. Laban vertritt irgendwie so einen postmodernen Synkretismus, so einen Mehrgötterglaube. Und was macht Jakob? Jakob lässt sich nicht auf diesen faulen Kompromiss ein. Weil Jakob verstanden hat, diesem Gott, der ist so heilig, dem kann ich nur ganz oder gar nicht gehören. Und Jakob setzt jetzt seine Unterschrift dagegen. Und wissen Sie, wie Jakob unterschreibt? Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Jakob aber schwor bei dem Schrecken Isaaks, kann man übersetzen. Bei dem einen Gott, von dessen Wirklichkeit er überführt worden war. Und hier sehen wir ein letztes Mal in diesem Abschnitt, wie Gott den Jakob stark macht. Aus dem Knecht wird ein Vertragspartner. Und selbst in einer Stunde des Ausgleichs und des gegenseitigen guten Willens, wo man jetzt einen Vertrag schließt, lässt Jakob sich keinen Millimeter auf diese Ökumene der Religionen ein. Ist er nicht bereit, in irgendeiner Weise diese Vermischung zwischen dem Gott Abrahams und dem Götzen Nahors hinzunehmen? Weil er begriffen hat, der lebendige Gott, der wirkliche Gott, das ist der einzige Gott, der helfen kann. Und dieser eine einzige Gott, der ist zu fürchten, das ist der Schrecken Isaaks, den muss ich hundertprozentig ernst nehmen. Der duldet keine Konkurrenz. Aber wenn ich diesem einen Gott mein Leben anvertraue, dann darf ich mich auch hundertprozentig auf ihn verlassen. Er will mein kleines Leben führen. Er will mein kleines Leben so führen, dass ich der Bestimmung folgen kann, die er für mich vorgesehen hat. So will er mein kleines Leben führen. Und diese Bestimmung, die gab es nicht nur für Jakobs Leben, sondern diese Bestimmung, die gibt es auch für dein Leben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du zu ihm gehörst, dann gilt nämlich auch für dich und für sie und für uns, was Jesus in Johannes 15, Vers 16 zu seinen Jüngern gesagt hat. Und auch schon mit dem Blick auf die, die durch sie zum Glauben kommen würden. Da sagt er in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das ist unsere Bestimmung. Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt zuerst, sondern ich habe euch erwählt und ich habe eurem Leben diese Bestimmung gegeben, dass ihr hingeht und Frucht bringt für das Reich Gottes. Das ist eure Bestimmung. Und Gott hat uns diesen Bericht über Jakob auch deshalb gegeben, weil er uns ganz konkret helfen will, unserer Bestimmung als seine Kinder zu folgen. Und dann darum, lass uns das mitnehmen. Höre auf den Herrn, war das Erste, was wir gesehen haben. Nimm andere mit, lehre andere, das Leben im Licht von Gottes Wahrheit zu sehen. Und dann das Dritte, rechne mit Widerstand. Ja, aber viertens, verlass dich auf Gottes Überlegenheit. Und fünftens, erfahre, wie Gott dich stark macht. Der Chor hat vorhin gesungen, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und im Grunde genommen hat Jakob genau das erfahren. Und er hat auch erfahren, was dann in der ersten Strophe kommt. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Das hat der Jakob erfahren. Der musste in die Fremde. Der konnte nicht irgendwelche eigenen Pläne noch groß machen. Aber wie geht die Strophe weiter? Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Er war ein Flüchtling, er wurde von Laban schikaniert, er stand oft mit leeren Händen da. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt uns ein sein gutes Ziel. Und darauf kommt es für uns an. Es kommt nicht darauf an, dass wir unsere Pläne verwirklichen, dass wir unsere Träume verwirklichen, sondern es kommt darauf an, dass wir Gottes Bestimmung folgen, dass wir in seiner Spur bleiben. Und dann bist du da, wo du hingehörst. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass dein Wort uns so deutlich deine Macht zeigt. Und dass wir auch an diesem Leben von Jakob, das an vielen Stellen so schwierig war und auch so gebrochen in manchen seiner Vollzüge, dass wir doch sehen dürfen, wie du mit souveräner, starker, unbeugsamer, liebevoller Hand ihn dahin bringst, wo du ihn haben willst. Und dass alle Widerstände davor zusammenbrechen müssen und dem weichen müssen, weil du deine Verheißung nicht zurücknimmst, Herr. Und weil du deinen Plan nicht durchstreichst. Und danke, dass der Gott Jakobs, dass du derselbe bist, dass du unser Gott bist. Und dass du durch Jesus Christus unser Vater geworden bist. Und dass unser Leben genauso von dir bewahrt und behütet und getragen wird, wie das Leben deines Jakob. Und dass wir dich als Vater anrufen dürfen. Und dass du treu bist. Hilf uns immer wieder zu erkennen und zu verstehen, was du mit uns vorhast. Bewahre uns davor, dass wir einschlafen in Gewohnheiten und Alltäglichkeiten, Herr. Und führe uns den nächsten Schritt und gib uns, schenk uns ein Leben zu deiner Ehre. Und ein Leben, das unter deinem Segen steht. Das dir zur Ehre gelebt wird und auch zum Segen für unsere Mitmenschen. Herr, wir danken dir, dass du der bist, der du bist. Und wir beten dich an. Amen.